Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen?
Am Ortsausgang. Ihr Vater ist Fährmann über die Neiße. Sie wohnen ein paar Kilometer außerhalb von Löwitz und gingen vom Jahrmarkt nach Hause. Eine Nachbarin hat sie in ein Auto steigen sehen, so gegen Mitternacht. Sie ist die Letzte, die die Mädchen gesehen hat.
Wie lange ist das her?
2 Tage.
1992 verschwinden 2 Teenagerinnen aus der ostdeutschen Provinz. Ein Verbrechen im gerade erst wiedervereinigten Deutschland. Überhaupt sucht man hier blühende Landschaften vergebens im Kinofilm Freies Land. Wieso dieser nüchterne Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte mehr über uns erzählt als die meisten Dokumentationen zum Thema, hören wir vom Regisseur des Films als erstem Vollbildgast 2020.
Ihr Westler kauft uns abend um Ossis das Land in einem Arschweg mit all der Verbrecherkohle.
Wenigstens hat die Spitzelei ein Ende.
Ja, träum weiter.
Jedenfalls darf ich zur Belohnung mit dir ermitteln.
Willkommen in den blühenden Landschaften.
Kein Enthusiasmus für den Aufbau Ost?
Ja doch, es wird super. Deutschland, endlich Vaterland.
So richtig gut verstehen sich die beiden Ermittler Bach und Stein ja nicht. Der eine kommt aus dem Osten, der andere aus dem Westen. Beide sollen das Verschwinden 2 Mädchen in der Oder-Region ermitteln. Aber 1992 sind im wiedervereinigten Deutschland noch viele Hindernisse zu nehmen. Davon erzählt kühl, präzise und durchaus pessimistisch der Kinofilm Freies Land von Christian Alvert, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Das Drehbuch basiert auf dem spanischen Genrefilm La Isla Mínima, in dem die Folgen des Franco-Regimes untersucht wurden. Alvert interessiert sich nun vor allem für die vielen kleinen und großen Lügen, die die Wiedervereinigung in der frühen Phase begleitet haben. Als ich ihn zum Interview traf, wollte ich daher von ihm wissen, warum sich gerade das Kostüm des Genrefilms besonders gut eignet, um von der deutschen Wiedervereinigung zu erzählen.
Mein Mitproduzent Sigi Kamil und ich haben uns schon lange darüber unterhalten, selbst bevor dieses Angebot jetzt La Isla Mínima zu remaken zu uns kam, dass es eigentlich interessant ist, dass es so eine riesen Umwälzung gab in unserem Land und da vor allen Dingen der Freudentaumel, die historische Einmaligkeit, also die ganzen positiven Aspekte beleuchtet wurden und dann natürlich die Aufarbeitung des Unrechtsstaats. Ich fand es aber total spannend, dass natürlich so eine riesen Umwälzung, selbst heute die Umwälzung, also jede Umwälzung auch Ängste auslöst und da Angst nun mal ein Metier des Thrillers ist und so ein bisschen mein Genre ist, fand ich das eine spannende Zeit, vor allen Dingen, weil wir ja heute uns die ganze Zeit fragen, wo sind wir eigentlich in unserem Land und warum gibt es immer noch 30 Jahre später diese Spannung, warum ist immer noch nicht alles eins und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, dass das in dieser Zeit, in diesen Umwälzungen gar nicht möglich ist, weil das in so einem rasenden Tempo ging und so viele Gefühle dabei eine Rolle spielen. Und es ist auch kein Film, ich glaube, das gab es schon so historisch akkurate Dramen, die Akten gewälzt haben und alles ganz genau aufgearbeitet haben. Das ist eher ein Film über Gefühle, Ängste, Neurosen, die so Ereignisse, denen man machtlos gegenübersteht, fast ins Mystische überhöhen.
Es ist ja ein Kriminalfall und die Vereinigung von BRD und DDR, die findet sehr konkret im Plot statt, indem sie nämlich ein Ermittlerduo zusammenführen, die vor 10 Jahren noch, wenn der Film spielt, gar nicht zusammen ermittelt hätten. Also wir haben den westdeutschen Patrick Stein und den ostdeutschen Markus Bach, die das Verschwinden 2 Schwestern in der ostdeutschen Provinz ermitteln sollen. Was passiert bei der Konfrontation dieser Lebensläufe? Worauf haben Sie es da abgesehen?
Also für mich war zunächst mal wichtig, dass sie nicht nur Chiffren sind für die Länder, für die jeweiligen, sondern auch Individuen. Deswegen habe ich nach den Schauspielern gesucht, die da so eine Physis reinbringen und die sehr individualisieren. Für mich als westdeutsch geborenen Jungen war es ganz wichtig, da nicht in irgendwelche Klischeefallen zu tappen und habe deswegen auch versucht, soweit es geht, für alle ostdeutschen Rollen ostdeutsche Schauspieler zu besetzen, die vielleicht ihre eigenen Lebensläufe mitbringen und ihre eigenen Geschichten und uns auch ein bisschen so checken und auf die Finger gucken. Das ist auch tatsächlich passiert im einen oder anderen Fall. Und dann war es mir wichtig, auch gerade als aus der westdeutschen Perspektive nicht zu urteilen. Also ich habe versucht, einen Film zu machen, der keinerlei Urteile ausspricht, sich mit großer Empathie diesen Figuren nähert und versucht, die Reibungen zu analysieren. Wie schauen die aufeinander? Was für Vorurteile haben sie? Was lernen sie vielleicht dann auch voneinander? Und wo sind sie viel gleicher, als sie sich eingestehen möchten? Und deswegen endet der, ohne jetzt das Ende zu spoilern, endet der Film auch so, wie er endet, was das Verhältnis von den beiden angeht, nämlich auf eine Art zwiegespalten und nicht eindeutig.
Wir gehen ja auch mit dem Westdeutschen in den Film rein. Also ja. Wir kommen mit ihm an, es gibt einen Unfall, die Straße ist vereist, es ist überhaupt so ein ekelhafter, fieser Winter. Es liegt zwar kein Schnee, aber man sieht, es ist kalt. In was für eine Gegend kommt dieser Patrick da?
Also auch das, fand ich, funktioniert rein historisch bei uns irgendwie noch besser als in der Vorlage, einfach weil es hier tatsächlich so ein Riesenthema ist, ist ja die Landflucht der Bevölkerung. Also natürlich sind die Leute vor der Wende, haben angefangen zu fliehen, aber sie haben ja nicht aufgehört, als die Wende kam, und haben diese Landstriche verlassen. Und das ist eigentlich die ideale Voraussetzung für eine Thriller-Geschichte von verschwundenen Leuten, Menschen, Mädchen. Und deswegen gehen wir auch nicht in die Großstadt mit dieser Geschichte, sondern natürlich so wie die Vorlage auch aufs Land, auf die entlegenen Gegenden, da wo es keine unmittelbar sichtbare Zukunft gibt, da wo die jungen Mädchen sagen, überall ist es besser als hier, und in so eine Gegend, die in erster Linie diesen Eindruck erweckt, dass man da nicht länger bleiben möchte, in so eine kommt er auch. Ich weiß, dass wenn man da lebt, man auch andere Perspektiven hat, dass man im Sommer schöne Tage hat, all das ist natürlich auch wahr, aber darum geht es nicht. Es geht um, dass wir von Anfang an nachvollziehen wollen, warum möchte man da weg.
Alle Menschen, die beiden Ermittler befragen, und wie gesagt, wir können nicht so sehr über den Plot sprechen, weil das die ganze Spannung ist. Jede Szene deckt etwas Neues auf. Es gibt ja Bewegungen, die uns irritieren, und egal. Auf jeden Fall, was spannend ist, die Menschen, die befragt werden, also diese Landbevölkerung, das sind stumme Menschen, sehr misstrauische Menschen. Oder vielleicht jetzt, wenn ich mir Ihre Aussage vom Anfang des Interviews nochmal durch den Kopf gehen lasse, Menschen, die Angst haben?
Zunächst mal auch starke Menschen. Das war uns wichtig. Ich glaube, das haben wir in der Besetzung auch geschafft, das rüberzubringen. Also die Leute, die sich entscheiden, da zu bleiben, die sind vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, gestählt, ne, von der Gegend und von der Kargheit, und haben vielleicht auch einiges schon erlebt. Also es sind ja oft Ältere, die da sind. Also die haben noch ganz andere Erinnerungen, teilweise noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es sollte auch nicht so eine Eindeutigkeit in der Darstellung dieser Landbevölkerung geben. Deswegen gibt es so viele Gespräche, deswegen haben die so unterschiedliche Schattierungen. Deswegen gibt es Leute, die Vorwürfe in sich tragen, die sagen, okay, seit der Wende kriegen wir keine Arbeitsplätze mehr. Die Polen machen alles noch billiger. Meine ganzen Kinder leben in westdeutschen Städten. Die so einen Vorwurf in sich tragen. Vielleicht sogar einen ganz kleinen Kern von Fremdenfeindlichkeit. Und es gibt aber auch Leute, wie zum Beispiel die Darstellerin, die diese Fischfarm betreut, die mich jedes Mal rührt, wenn ich das wieder gucke, und ich habe so oft gesehen, die einfach die Hoffnung nicht aufgegeben hat und einfach eine Art pragmatischen Zweckoptimismus vor sich herträgt, wie so eine Rüstung. Also es gibt ganz unterschiedliche Menschen, und es war ein Anliegen, dass sie nicht als schwach und Opfer dargestellt werden, weil ich habe ja vorhin davon geredet, dass viele Gefühle und Verletzungen stattgefunden haben. Diese Verletzungen haben auch in der Darstellung in den Medien stattgefunden. Also auch die Filme, die aus dieser Zeit stammen, haben sehr viele Menschen in ihrem Empfinden verletzt, gerade die westdeutschen Filme. Und das wollten wir nicht wiederholen. Also es wird immer passieren, klar, man wird immer irgendwem auf die Füße treten. Ich habe auch schon Leute gehört, gesagt haben, wir haben die falsche Tapete benutzt, und die Tapete zeigt die Arroganz in der Darstellung und so weiter. Also man kann, glaube ich, nicht jedem recht machen, aber es war zumindest nicht unser Anliegen.
Die Frage ist auch, wie authentisch oder historisch akkurat muss es sein? Weil der Weg, den Sie gehen zur Wahrheit, ist ja einer über die Fiktion, über die Lüge. Also sagen wir es ganz klar, über das Genre.
Genau, für mich gar nicht. Also ich bin ja eh kein authentischer Filmemacher. Das kommt und geht in Wellen, wie sehr das gewünscht wird. Momentan ist es sehr gewünscht. Also es ist bei jedem zweiten Interview die Frage, wie authentisch sind Dinge. Aber für mich sind Gefühle, Charaktere, Wahrheiten, die dahinter liegen, die müssen authentisch sein. Aber für mich muss nicht jedes Fahrzeug oder jedes Flugzeug oder jedes Detail stimmen, um eine Authentizität zu erreichen von dem, was wir erzählen wollen. Es gibt Stoffe, die brauchen das. Also es ist nicht so, dass man das gar nicht braucht. Also die Art und Weise, wie ich mich den Stoffen nähere, ist eigentlich sehr oft über die Überhöhung und die Verdichtung. Und wenn ich einen Stoff mache, der im Jahr 2019 oder 20 spielt, der nicht politisch aufgeladen ist, dann stört es auch keinen. Es stört immer dann, wenn jemand eigentlich eine Agenda selber hat und sich da dann schon wieder drin spiegelt.
Aber ist das nicht auch eine sehr deutsche Nachfrage? Ich finde, es ist schon augenöffnend, dass wir sagen, Ihr Spielfilm ist letztendlich ein Remake von La Isla Minima. Weil dieses Kino gibt es, das sich durch das Genre mit der Vergangenheit eines Landes auseinandersetzt. Aber ehrlich gesagt, Freies Land, das könnte auch ein Film sein, der irgendwie in Tennessee spielt. Das könnte auch so ein Südstaaten-Thriller sein, mit den Menschen, die eben stumm sind, in ihren Hütten wohnen, dann kommen irgendwelche Polizisten. Also das ist ja auch schon eine Filmtradition, die es in Deutschland in der Form gar nicht gibt.
Genau.
Warum eigentlich nicht?
Das weiß ich nicht. Ich versuche seit 21 Jahren das zu ändern. Also ich finde es ein bisschen bizarrer für mich, als jemand, der selber ins Kino geht und dort Filme aus allen Ländern schaut, warum ich jetzt hier so irgendwelche Barrieren oder Einschränkungen in den Filmen, die wir machen, empfinden soll oder befolgen soll. Und habe schon immer mich dem internationalen Kino genähert mit der internationalen Filmsprache. Und das wird teilweise positiv aufgenommen natürlich, wenn man dann einen Tatort macht und der, ich sag mal, ein bisschen internationaler aufhört, kriegt man ganz tolle Kritiken, weil man halt so einen Flair in den Tatort bringt. Aber sehr, sehr oft heißt es halt auch, man macht amerikanische Filme. Dabei ist es Quatsch, weil Hollywood ist ja die Welthauptstadt des Kinos, nicht die US-Hauptstadt. Also da haben ja schon immer Migration nach Hollywood, hat es schon immer stattgefunden und hat eigentlich die internationale Champions League der Filmemacher abgebildet. Und zu sagen, man versucht Hollywood zu sein, bedeutet ja nur, man versucht gut zu sein.
Aber es ist interessant, dass Sie den Tatort erwähnt haben und Sie haben ja ein paar Mal sehr erfolgreiche Tatorte gedreht. Wie würden Sie sagen, was unterscheidet denn einen deutschen Kinothriller wie Freies Land von einer klassischen Tatortfolge, weil die Zutaten sind ja die gleichen. Ein Ermittlerduo, es gibt einen Fall, es gibt eine Region und dennoch ist das Kino, man weiß das sofort, und das andere ist Fernsehen. Liegt es vielleicht daran, dass der Erfolg vom Tatort auch so ein bisschen, ja, Filmemacher zwingt, in die Richtung zu gehen, also stärker Fernsehästhetik zu bedienen, auch im Kino?
Also ich habe bei meinen Tatorten das große Glück gehabt. Also ich habe zwei Borowskis gemacht. War gleich der erste, war eine Henning Mankell-Verfilmung. Der zweite war Der stille Gast mit einer sehr außergewöhnlichen Geschichte und dann halt die Action-Tatorte von Till Schweiger. Dass das von mir gar nicht gefragt war. Also ich, vom Sender aus wurde nicht gefragt, die typischen Tatorte zu machen. Deswegen habe ich, obwohl ich 6 gemacht habe, tatsächlich noch keinen typischen gemacht. Ich glaube, was Freies Land massiv unterscheidet von einem Tatort, ist einfach die Ambivalenz der Ermittler, die historische Geschichte, aber vor allen Dingen die absolute Möglichkeit, die Laufzeit über 90 Minuten anzuheben und sich Zeit zu nehmen für Atmosphäre und Figuren. Wenn man das beim Tatort machen will, muss man das auf jeden Fall auf Kosten des Plots machen, weil 90 Minuten einfach eine sehr enge Plotstruktur brauchen. Und wenn man da mehr auf die Atmosphäre gehen will, dann wird sofort dünn die Geschichte. Hier, wir haben 2 Stunden Zeit, wir können große Bilder machen, wir können in der Musik schwelgen, wir können in den Gesichtern schwelgen. Also das ist, glaube ich, was man im Kino machen kann. Es ist ja auch dialogärmer. Ne? Also es ist ja sofort, im Fernsehen wird immer noch erwartet, dass man bitteschön alles auch im Dialog nochmal anspricht, weil es einfach von einem abgelenkten Zuschauer ausgeht. Und im Kino geht es vom konzentrierten Zuschauer aus und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
Freies Land heißt der Film. Der Thriller kommt Donnerstag in unsere Kinos. Davor war der Regisseur unser Gast, Christian Alwart. Vielen Dank.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Im neuen Jahr legt das Kino erstmal langsam los. Neben Freies Land sehen wir nächste Woche eine isländische Komödie, werfen einen Blick in den New Yorker Underground Punk und bekommen ein politisch brisantes Roadmovie aus den USA serviert. Christian Berndt hat vorgespult.
Ich will nur, dass du weißt, dass wir von der Genossenschaft hinter dir stehen.
Die Milchbäuerin Inga hat gerade ihren Mann durch einen Autounfall verloren. Die Genossenschaft, in der die Bauern im Norden Islands organisiert sind, sorgt für sie. Der neue Film von Grímur Hákonarson, Milchkrieg in Dalsmini, beginnt mit stimmungsvollen Bildern einsamer Weiden, die an einen nordischen Western erinnern. Inga erfährt, dass ihr Mann Selbstmord beging. Die Genossenschaft hatte ihn mit der Drohung, seinen Hof zu pfänden, gezwungen, abtrünnige Kollegen zu verpfeifen. Inga ist schockiert und geht an die Öffentlichkeit.
Sie vergleichen in Ihrem Artikel die Genossenschaft mit einer Mafia.
Denen gehört ja so gut wie alles. Das führt zu einer sehr großen Abhängigkeit.
Hákonarson erzählt nach seinem internationalen Erfolg Sture Böcke auch hier wieder von kämpferischen Landbewohnern. War sein letzter Film eine Tragödie von archaischer Wucht, ist Milchkrieg in Dalsmini nun eher eine lakonisch-nüchterne Gesellschaftsparabel. Hákonarson porträtiert ein verunsichertes Land, das sich in Zeiten des Umbruchs in die Abschottung flüchtet. Die Genossenschaft überzeugt die Bauern mit dem Argument, sie vor den großen Handelsketten zu schützen. Damit wird der Film zu einem differenzierten Zeitkommentar, der weit über Island hinausreicht, aber in seiner idealisierten Darstellung eines Kampfes David gegen Goliath zu lehrbuchhaft verläuft, um auf Dauer zu fesseln. New York 1982. Michael Gerard, Gründer von Swans, brüllt sich die Seele aus dem Leib. Die legendäre Avantgarde-Post-Punk-Band hatte den Ruf der lautesten Band der Welt. Einmal, so erfährt man im kanadischen Dokumentarfilm Swans, Where Does a Body End, zog der Veranstalter bei einem Konzert den Stecker raus, aber Gerard brüllte einfach weiter. Regisseur Marco Porcia taucht in seinem Film tief in die 80er Jahre ein, zeigt ein verfallenes New York, dem der Krach der Band wie ein Echo dieser kaputten Welt wirkt. Gerard erzählt vom Frust über die damalige Erfolglosigkeit der Band, die er 1997 auflöste und 2010 wiedergründete, obwohl die Swans trotz ihrer Radikalität mit bis zu 57-minütigen Stücken immer noch einen erstaunlichen Ruhm besitzen. Das alles ist ausufernd lang erzählt, aber die Konzertaufnahmen und Kommentare von Weggefährten wie Blixer Bargeld lassen staunen über die künstlerische Langlebigkeit eines Musikers, der in seiner Kompromisslosigkeit seinesgleichen sucht.
Warum gerade ich?
Dein Foto hat mir gefallen. Du hattest so einen traurigen Gesichtsausdruck. Ich hatte Mitleid.
Krass.
Die selbstbewusste Anwältin Queen und der Schuhverkäufer Slim passen eigentlich gar nicht zusammen. Aber so, wie sich die beiden jungen Afroamerikaner, gespielt von Jodie Turner-Smith und Get Out-Star Daniel Kaluuya, bei ihrem Tinder-Date necken, spürt man das Knistern. Das amerikanische Roadmovie-Drama Queen and Slim beginnt unterlegt mit groovigem R&B lässig. Im Auto geht das Geplänkel weiter, bis sie in eine Polizeikontrolle geraten. Slim verhält sich gehorsam, trotzdem schikaniert ihn der weiße Polizist.
Hände auf den Kopf und runter auf den Boden, sofort.
Wieso nehmen Sie ihn fest?
Zurück in den Wagen!
Ich bin Anwältin,
ruhig,
ich hole jetzt mein Handy aus der Tasche.
Der Polizist schießt auf Queen. Slim stürzt sich auf ihn, im Gerangel erschießt er den Polizisten. Queen weiß, was Slim droht und überredet ihn zur gemeinsamen Flucht. Als sie auf der Fahrt in den amerikanischen Süden kommen, müssen sie feststellen, dass man sie überall erkennt. Die Kamera am Polizeiwagen hatte den Vorfall gefilmt. Nun ist Slims Tat landesweit im Fernsehen zu sehen. Fast alle Afroamerikaner, die sie treffen, sind begeistert.
Ich unterstütze das, was ihr macht.
Es war Notwehr.
Die beiden werden zu Ikonen schwarzen Protests. Melina Matsoukas hat ihr Kinodebüt Queen and Slim als wütenden Aufruf zur Aktion inszeniert. Die USA wirken rassistisch, wie zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung. Aber der Film ist genauso eine coole, atmosphärische Feier afroamerikanischer Kultur und Eleganz, ob beim Tanz in der Südstaatenbar oder im würdevollen Gottesdienst. Und wenn Queen und Slim Sex haben, zelebriert der Film die schweißnassen Körper in aller sinnlichen Schönheit. Mehr noch als in Filmen von Spike Lee oder Ryan Coogler zeigt Matsoukas schwarze und weiße Lebenswelten als getrennte Universen, zwischen denen Vermittlung eigentlich nicht mehr möglich ist. Das ist bewusst einseitig, weiße Polizisten sind fies, schwarze Polizisten verständnisvoll und eher märchenhaft als realistisch. Aber die Wut in diesem anziehend elegischen Film erlebt man so wirkungsvoll wie den Stolz auf die afroamerikanische Kultur.
Und damit treten wir in eine ganz neue Ära ein. Die erste stimmungsaufhellende antidepressive Glückspflanze, bereit für den Markt. Sie erkennen bestimmt den Benefit für die Menschheit durch diese blumige Innovation.
Ja, das erkennen die Schauspieler, die in Little Joe spielen, dem neuen Film von der österreichischen Autorenfilmerin Jessica Hausner. Ein Film über eine Glückspflanze. Und gleich erzählt sie uns in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, warum wir alle an der chronischen Glückssucht leiden und wie sie mit ihrem stylischen Horrorfilm das alles auch noch kritisieren möchte. Alice ist Biologin und Pflanzenzüchterin, die eine glückshormonversprühende Blume gezüchtet hat. Nach ihrem kleinen Sohn benennt Alice ihre Kreation Little Joe. Die Firma riecht schon das große Geschäft, doch plötzlich entwickelt die Pflanze ein Eigenleben.
Der behandelnde Arzt sagt, er denkt, dass Bello wahrscheinlich Altersdemenz hatte.
Aber das klingt doch sehr plausibel.
Ich denke eher, es ist Little Joes Pollen, der irgendetwas auslöst. Vielleicht keine Allergie. Aber etwas anderes.
In Little Joe erzählt Regisseurin Jessica Hausner, angelehnt am amerikanischen Horrorfilm der 1970er Jahre, von unserer heutigen Glücksdiktatur, von unserem Selbstoptimierungswahn und von Mutterschaftsängsten. Ich fragte sie im Interview nach dem Ausgangspunkt des Films einer Wissenschaftlerin die Leben schafft. Der Mensch als Gott?
Ja, beziehungsweise denke ich eher an Frankenstein. Also diese Geschichte von einem Wissenschaftler, der ein Monster erschafft und das Monster gerät außer Kontrolle. Das war auch mit einer Inspirationsquelle für Little Joe. Und in diesem Fall ist es eine weibliche Wissenschaftlerin, also ein weiblicher Frankenstein. Und sie erschafft diese Blume und die Blume tut nicht genauso, wie sie soll. Aber das andere, unter Anführungszeichen Monster, das diese Wissenschaftlerin erschafft, ist ihr eigenes Kind. Also das Muttersein spielt auch eine Rolle in der Thematik dieses Films. Die Frau ist sozusagen auch irgendwo im Zwiespalt zwischen ihrer Leidenschaft für ihren Beruf und ihrer Liebe zu ihrem Kind. Sie hat teilweise das Gefühl, nicht beides unter einen Hut bringen zu können.
Da Sie Frankenstein erwähnt haben, dort war es ja explizit ein Monster. Bei Ihnen ist es eine Blume, das hat etwas so was Liebliches, Romantisches. War es denn von vornherein klar, dass es eine Blume werden soll oder eine Pflanze in dem Fall, die sich dann langsam anders entwickelt, als sie eigentlich gedacht war?
Es war nicht von Anfang an klar, dass es eine Blume wird. Ich finde dieses Objekt deswegen interessant, genau weil es scheinbar freundlich wirkt. Auch die Farbe, also die rote Blume, also bei Rosen steht die Farbe rot ja auch für Liebe. Man kann sie aber auch für Gefahr interpretieren. Dieses Liebliche einer Blume fand ich deswegen auch interessant, weil ich denke, dass vor allem in unserer Zeit Manipulation oder Beeinflussung oft von sozusagen harmlosen Quellen herrührt. Und deswegen ist es sozusagen, also die Blume, die ist, wirkt harmlos und eigentlich nett oder vielleicht auch ein bisschen unheimlich, aber die Blume beeinflusst die Menschen angeblich, wobei das ist sozusagen ein Rätselraten im Film. Und ich finde es eben, es ist wie ein, ja, es ist eine Art Allegorie, es ist ein Vergleich eigentlich. Jede Zeit hat sozusagen ihre Manipulatoren, wenn man so will. Und in unserer Zeit denke ich, dass wir alle auch stark beeinflusst sind. Also diese freie Gesellschaft, in der wir leben, das ist, glaube ich, eine vermeintliche Freiheit, weil wir werden ganz stark manipuliert durch bestimmte Vorgaben und Regeln unserer Gesellschaft. Und das ist ein Blickpunkt, den ich sehr spannend finde.
Auch eine Gesellschaft übrigens, die so das Streben nach Glück so ganz nach oben hingeschrieben hat. Alles soll uns ja irgendwie glücklich machen. Es gibt diesen Begriff der Instant Gratification. Egal, was ich mache, ich soll mich nicht anstrengen und sofort Glück bekommen. Das ist ja auch die Idee vom Little Joe, von der Pflanze. Durch den Ausstoß von Oxytocin, das Mutterhormon, sollen alle Menschen glücklich sein. Sind wir irgendwie süchtig nach Glück?
Also ich finde es schon ein bisschen fragwürdig, dass unsere Gesellschaft sich so sehr um Glück bemüht. Das hat für mich ehrlich gesagt auch was Unheimliches, weil es hat viel mit Verdrängung zu tun. Es verdrängt, glaube ich, die Schattenseiten unserer Existenzen und auch die Schattenseiten der Existenzen anderer Leute. Also ich meine jetzt ganz explizit im politischen Sinn natürlich auch der Leute, die nicht so viel Geld haben wie vielleicht die westliche Gesellschaft. Aber es wird auch andere, es wird auch zum Beispiel das Sterben müssen, das Altern, Krankheit, das wird auch alles verdrängt. Unsere Gesellschaft ist so stark konzentriert darauf, alles zu optimieren. Und also sozusagen auch was den Smalltalk betrifft, ja, es ist ja auch sozusagen so eine Regel, wie geht's dir, mir geht's gut. Und also das wird in den letzten Jahren, finde ich, steigert sich das auf so eine Weise, dass jeder wird sozusagen zu so einem Werbeträger von sich selbst. Also ich finde das teilweise schon absurd, wie die Leute sich hochpreisen. Ja, also ich freue mich mal wieder, wen zu treffen, der auf die Frage, wie geht's dir, sagt, mir geht's echt schlecht.
Liegt es vielleicht auch daran, dass, also die Idee von Little Joe ist, dass man ja immer glücklich ist. Und die Idee von Glück ist ja, dass es ja nichts Konstantes ist. Glück ist ja etwas nur für einen Moment, etwas sehr Ephemeres ist es dann weg. Aber das können wir uns ja gar nicht vorstellen, dass wir nur ab und zu mal glücklich sind. Letztendlich macht ja Alice, die Wissenschaftlerin, in ihrem Film daraus auch ein Geschäft. Das ist ja die Idee damit, dass alle Menschen glücklich sind und quasi permanent auf Droge.
Naja, es geht genau darum, dass Glück eigentlich eine Idee ist. Also es lässt sich nicht wirklich festnageln. Es ist nichts, was sozusagen objektivierbar irgendwo stattfindet. Es lässt sich auch nicht an einem Menschen ansehen, ob der glücklich ist. Also damit wird ja auch ganz ironisch gespielt in der Geschichte. Macht die Blume jetzt glücklich oder nicht? Und woran lässt sich das messen? Also wer ist schon glücklich? Und schaut er dann anders rein oder woher weiß man das? Also da gibt es ja auch ganz viele Szenen, die sich einen Spaß damit machen eigentlich, dass diese ganze Idee wirklich eigentlich in den Köpfen stattfindet der Leute, mehr als dass das jetzt wirklich durch die Pflanze passiert.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie sagen, der Film macht sich auch über gewisse Dinge lustig? Bezieht sich das auch auf das Verhältnis von Alice als alleinerziehende Mutter in Vollbeschäftigung? Das ist ja so eine Idee, also der Vorwurf häufig, dass beides irgendwie nicht unter einen Hut zu bringen ist. Und irgendwie schafft sie es ja auch nicht wirklich, wenn man ehrlich ist.
Naja, eigentlich schafft sie es schon. Das Problem ist das schlechte Gewissen. Also ich denke, der Film erzählt vor allem, dass Alice, die Hauptfigur, belastet ist durch die Angst, sie könnte nicht genügen als Mutter. Und das ist etwas, was ich zeigen möchte, was ich eben auch wirklich spannend finde, dass unsere Gesellschaft nach wie vor mit einer Mutter mit einem bestimmten Maßstab misst. Und der bedeutet mehr oder weniger, dass eine Mutter ihr Kind mehr lieben soll als alles andere auch. Und ich zeige eine Mutter, die ihr Kind schon liebt, aber sie liebt auch ihren Beruf, weil sie ist eine hingebungsvolle Wissenschaftlerin, die auch eine sehr gute Karriere macht. Und dieses kann natürlich nebeneinander existieren, das ist ganz klar. Nur offensichtlich glaubt das unsere Gesellschaft nicht. Und das ist mit ein Grund, warum Mütter teilweise ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich auf ihren Beruf konzentrieren, weil möglich ist es auf jeden Fall.
Sie haben schon das amerikanische Genre-Kino angesprochen, die Körperfresser, Little Shop of Horror ist natürlich, wenn man so eine Pflanze sieht, auch irgendwie sehr nah dran. Wie arbeiten Sie eigentlich mit so einem Kino-Einfluss? Ist das etwas, was Sie visuell inspiriert, wo Sie sagen, ja, vielleicht könnte ich hier sogar noch eine Art Zitat einbauen? Oder ist das Kino einfach nur Inspiration, um zu sagen, ja, die Geschichte soll ungefähr da in dem Korridor des amerikanischen B-Films angesiedelt sein?
Das ist jedes Mal unterschiedlich. Also bei Little Joe war tatsächlich das Genre mit Inspiration, um das Drehbuch zu schreiben. Also ganz konkret Invasion of the Body Snatchers, diese Filme und das Buch waren mit ein Grund, das Buch Little Joe zu schreiben. Insofern lässt sich das jetzt nicht allgemein beantworten. Ich habe zum Beispiel bei Amofu habe ich, glaube ich, komplett auf irgendwelche Kinoinspiration verzichtet. Das habe ich aus anderen Quellen geschöpft, die Inspiration, vielleicht sogar mehr auch aus der bildenden Kunst. Aber bei Little Joe war das was anderes. Das war sozusagen mit Teil der Grundidee und natürlich klarerweise finden sich dann Genre-Elemente so auch in der Visualisierung und auch sogar in Tonelementen.
Es ist überhaupt interessant, wie sehr der Horrorfilm im Arthouse-Kino gerade so eine Art siebte Renaissance erlebt, immer mal wieder so in Wellen. Können Sie sich das erklären, was an Zombies, Untoten oder Glückshormone versprühenden Pflanzen so attraktiv ist, dass sich ja Ihre Generation von Filmemachern so stark auseinandersetzt, aber auch ein Publikum dafür anscheinend existiert?
Ja, also ich denke, dass Horror, der Reiz an Horrorfilmen eben viel mit Verdrängung zu tun haben. Und wir leben in einer Verdrängungsgesellschaft. Und deswegen, glaube ich, gibt es ein gesteigertes Interesse. Also die Monster, die sozusagen unter dem Teppich hervorkehren, das sind unsere Monster, die wir vorher unter den Teppich hineingekehrt haben.
Also ist es eine Art Therapie?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, grundsätzlich sind Horrorfilme eine Art Therapie. Die haben auch oft mit Vergänglichkeit zu tun. Also dass sozusagen abgestorbene Körperteile plötzlich lebendig werden. Also das erzählt ja auch schon sozusagen, es ist ein sich beschäftigen mit dem eigenen Älterwerden, mit der eigenen Vergänglichkeit und letztlich mit dem eigenen Sterben müssen. Und je stärker eine Gesellschaft das verdrängt, desto stärker sind die Monster, die in den Filmen und in den Geschichten hervorkommen.
Jessica Hausner, vielen Dank für den Film, vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit.
Vielen Dank auch.
Wir blicken nach Hollywood, wo die Fracks und Abendkleider bereithängen, denn in der Nacht zum Sonntag werden zum 77. Mal die Golden Globes verliehen. Katharina Wilhelm ist Korrespondentin in Los Angeles und fasst für uns die Favoriten des anstehenden Abends zusammen.
Hi, I'm Ricky Gervais and I'm hosting the Golden Globes again.
Eines ist zumindest schon mal sicher. Bei den Golden Globes muss die Hollywood-Prominenz wieder einiges an harten Sprüchen einstecken. Denn der Gastgeber des Abends, Comedian Ricky Gervais, der die Globes bereits zum fünften Mal moderiert, ist dafür bekannt, sein Publikum gerne mal vorzuführen.
You're global megastars with amazing talent. A few of you just married well. If you do win tonight, remember that no one cares about that award as much as you do.
Dieser Preis, der ist doch wertlos. Es ist nur ein Stück Metall, den ein verwirrter alter Journalist überreichen will, um mit euch ein Selfie zu machen. Die Auslandspresse in Hollywood, die Preise vergibt, wird nicht nur von Ricky Gervais gerne aufs Korn genommen. Dieses Mal gibt es viel Kritik an dem knapp 100-köpfigen Auswahlkomitee, weil in der Kategorie Beste Regie keine einzige Frau nominiert wurde, sondern nur Männer.
Bong Joon-ho, Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese, Quentin Tarantino.
Elizabeth Walkmeister vom Branchenblatt Variety meint, dass das schon eine Überraschung gewesen sei, denn es habe viele Frauen gegeben, die als sichere Kandidatinnen galten und nun vor den Kopf gestoßen wurden.
This year was a very big surprise that no women were not nominated in the Best Director category. A lot of these women were considered to be shoo-ins to land nominations, so when they didn't, the snub seemed even bigger.
Als starke Kandidatinnen hatten beispielsweise Greta Gerwig mit Little Women oder Laureen Scafaria mit Hustlers gegolten. Alma Harrell, Regisseurin des Films Honey Boy, machte sich auf Twitter dazu Luft und warf den Journalisten vor, keinen Blick für Diversität zu besitzen. Auch People of Color seien unterrepräsentiert bei den diesjährigen Golden Globes. Der Präsident der Auslandspresse, Lorenzo Soria, meinte, man habe Talent nominiert, das Geschlecht habe keine Rolle gespielt.
What happened is that we don't vote by gender, we vote by film and accomplishment.
Das Ganze ist schon ein wenig verwunderlich, denn noch 2018 hatten Frauen fast unisono in schwarzen Roben und mit Time's Up-Ansteckern bei den Golden Globes darauf aufmerksam gemacht, dass sexuelle Belästigung und Ungleichbehandlung ein Problem in Hollywood sind und gefordert, dass sich endlich etwas ändert. Dazu gehört eben auch Repräsentation. Das andere große Thema, an dem in 2020 niemand vorbeikommen wird, sind die Streamingdienste, die am alten Hollywood-System rütteln. Der Streamingdienst Netflix zum Beispiel ist in diesem Jahr mit 34 Nominierungen für eigene Produktionen bedacht worden. So viel wie kein anderes TV-Netzwerk oder Filmstudio. Dabei kommt Netflix natürlich zu Pass, dass von der Plattform sowohl TV-Serien als auch Filme im Rennen um die Golden Globes sind. Unter anderem das Ehedrama Marriage Story.
Ich glaube, wir sollten reden.
Okay, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
Der Film wurde insgesamt 6-mal nominiert, auch in der Kategorie Bestes Drama. Die Hauptdarsteller Adam Driver und Scarlett Johansson haben beide zudem die Chance auf einen Golden Globe für ihre Darstellung eines Paares, das sich scheiden lässt. In der Kategorie Bestes Drama haben auch der Kriegsfilm 1917 von Sam Mendes, das Mafia-Epos The Irishman von Martin Scorsese oder Todd Phillips' kontroverse Psychostudie des Batman-Bösewichts Joker Chancen auf einen Preis. Bei den TV-Serien liegt unter anderem die Serie Chernobyl über das Reaktorunglück mit 4 Nominierungen vorne. Die Serie um die britischen Royals, The Crown, und die Krimiserie Unbelievable haben ebenfalls 4 Nominierungen erhalten.
Katharina Wilhelm über die Favoriten der anstehenden 77. Golden Globes-Verleihung. Und gleich spreche ich mit Jörg Taschmann über diesen dann doch seltsamen Preis, der zwar immer so als Oscar-Barometer gilt, aber dennoch unter völlig anderen Voraussetzungen verliehen wird. Es ist natürlich sinnlos, nach der Relevanz von Filmpreisen zu fragen, denn im Grunde handelt es sich bei allen um verzichtbare Prestigeveranstaltungen. Aber manche Preise versprühen dennoch eine gewisse Aura von Wichtigkeit und Autorität. Die Globes gehören sicherlich dazu. Und wieso eigentlich, das diskutiere ich mit Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Jörg, anders als beim Oscar, bei dem ja über 5000 Mitglieder der Academy entscheiden, werden die Globes von einer recht zwielichtigen Gruppe von rund 90 Entertainment-Journalisten verliehen. Ich sage zwielichtig, weil niemand so recht weiß, wer diese Mitglieder dieser Hollywood Foreign Press Association eigentlich sind. Was ist denn das für ein Verein?
Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin auf ihre Homepage gegangen, die insofern gar nicht existiert, als sie zusammen mit den Golden Globes ist. Und dann schaut man auf Board of Members, findet dann heraus, dass zum Beispiel die deutsche Anke Hoffmann in diesem Board of Directors dabei ist. Die Vizepräsidentin nennt sich Ali Saar aus Russland. Und der Präsident derzeit ist ein gewisser Lorenzo Soria, der in Argentinien geboren und in Italien aufgewachsen ist. Seit 1982 ist er in Los Angeles. Also man muss, um überhaupt da bei dieser Hollywood Foreign Press Association dabei zu sein, muss man in Los Angeles oder in den USA leben und das schon eine Weile. Und man muss für irgendein ausländisches Medium, also das Medium seines Landes, irgendwie mindestens 4 Artikel im Jahr geschrieben haben. Das sind schon die Voraussetzungen. Und 500 € muss man Aufnahmegebühr bezahlen, wenn man sich bewirbt. Aber ich habe mal ein bisschen geschaut. Also immerhin, dieser Lorenzo Soria schreibt für La Stampa, das ist schon eine sehr bekannte italienische Tageszeitung, und hat auch kürzlich über Sam Mendes 1917 geschrieben oder Clint Eastwood, der demnächst 90 wird. Also zumindest der Mann, der Präsident, der hat eine gewisse Ahnung von Kino.
Sehr gut. Wieso gelten diese Golden Globes eigentlich als Oscar-Vorbote, wo doch die Kategorien ja dann sehr unterschiedlich sind? Allein schon diese Aufteilung von Komödie, Musical und Drama macht das Ganze ja recht uneinheitlich.
Also es ist eine ganz interessante Frage, weil ja die Oscars eigentlich von der Industry, also von den Mitgliedern der Filmbranche vergeben werden, und hier handelt es sich ja um Journalisten, die ja nicht alle unbedingt Filmjournalisten sind. Und man kann eigentlich nur sagen, die haben ein ziemlich gutes Gespür oder wissen in etwa, was der Oscar Academy gefällt, weil sich fast 80% der Preise irgendwie immer decken. Und lange Zeit machte das insofern auch Sinn, dass es diese Unterschiede zwischen Komödie und Drama gab, weil man dadurch mehr Filme nominieren konnte, nämlich 10 Stück. Und warum sich das so deckungsgleich ist, ich habe da keine richtige Erklärung. Vielleicht ist das vorauseilender Gehorsam. Vielleicht lässt sich die Academy dann doch sehr beeinflussen von dem, was die Hollywood Foreign Press Association da macht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es sind die gleichen Influencer. Also diese gigantischen Werbekampagnen, die dann von den Filmstudios gefahren werden, die beeinflussen ebenso die Mitglieder von der Hollywood Press Association wie dann auch die Academy.
Wirklich spannend wird es ja auch, wenn wir uns ansehen, dass die Globes ja auch Fernsehserien auszeichnen. Da gelten die Globes ja bei den US-Medien sogar zum Teil als fortschrittlicher als der eigentliche Fernsehpreis, die Emmys. Woran liegt das denn?
Also die Emmys sind eigentlich eine sehr, sehr konservative Veranstaltung und auch wahnsinnig langweilig. Also wer das mal irgendwie ein bisschen gesehen hat, die haken das einfach immer nur ab. Und wenn dann eine erfolgreiche Saison, sagen wir mal wie Game of Thrones, eine sehr erfolgreiche Serie in der 5., 6., 7., 8. Staffel ist, wird das immer noch nominiert. Also da geht man sehr selten mal ein Risiko ein, da gibt es selten mal Überraschungen. Da sind die Golden Globes schon teilweise ein bisschen spritziger, obwohl ich gerade in diesem Jahr finde, dass man eher mehr so auf das Altbewährte gesetzt hat. Also sowieso würde ich sagen, der Geschmack dieser Juroren Juroren ist doch sehr konservativ geprägt. Man nominiert das, was man kennt, alteingesessene Regisseure wie Martin Scorsese in der Filmabteilung oder eben in den Serien. Da sind es eben auch Sachen, die man so erwartet hat. Also was mich besonders verwirrt hat, ist, Apple TV ist ja nun ein neuer Player sozusagen im Serienmarkt und die schlechteste Show, die es überhaupt gibt, nämlich Morning Show mit Jennifer Aniston und Steve Carell. Ausgerechnet die hat man nun nominiert, während es bessere Apple-Serien gibt, die dann unten durchfallen. Zum Beispiel eine sehr schöne Weltraumserie, in der behauptet wird, die Russen waren als Erste auf dem Mond. All of Mankind. Das habe ich vermisst. Ich habe auch vermisst Euphoria, die innovativste HBO-Serie. Natürlich ist aber Tschernobyl dabei. Das war ja nun auch das große Fernsehereignis vielleicht in den Miniserien dieses Jahr.
Interessant ist ja, wir haben ja von unserer Los Angeles-Korrespondentin gerade gehört, dass im Kinobereich Netflix sehr dominant ist mit The Irishman und Marriage Story. Aber bei den Serien, da thront ja das gute alte HBO.
Bei den Serien ist es eben anders. Da hat HBO sich durchsetzen können. Das liegt vielleicht eben daran, dass Netflix keine ganz neuen Serien in diesem Jahr herausgebracht hat. Man hat eher zweite, dritte Staffeln gemacht von den innovativeren Angeboten. Und man muss eben auch sagen, auf was die Juroren überhaupt nicht schauen, sind alle nicht englischsprachigen Serien bzw. nicht amerikanischen Serien. Also ich finde ja mittlerweile, dass Netflix in Europa, gerade auch in Italien, streckenweise interessantere Dinge produziert als in den USA selbst bei den Eigenproduktionen. Aber darauf ist noch keiner gekommen, mal so ein bisschen über den Teich zu schauen, während es zwar im Filmbereich diesen Best Foreign Language, also den besten auslandssprachigen Film gibt, gibt es den im Serienbereich noch nicht. Das sollte man tunlichst tun, weil da auch gerade HBO in Osteuropa oder eben Netflix in Europa, aber auch Amazon doch, finde ich, sehr spannende Sachen produzieren.
Interessanterweise, du hattest Apple Plus TV ja schon erwähnt mit The Morning Show, über die man sicherlich sich streiten kann. Da sind bestimmt auch die Stars nominiert worden, die man ja auch nicht nur aus den Serien kennt, sondern auch aus dem Filmbereich. Aber es fehlt zum Beispiel Disney Plus. Wir sprechen ja sowieso ja immer von so einer Dominanz von Disney-Filmen. Die wird ja fast schon bewusst übersehen.
Na, Disney Plus hat meines Wissens bisher nur eine einzige Eigenserie produziert, nämlich so ein Spin-off von Star Wars. Mehr haben die ja nicht. Die setzen ja sonst nur auf ihren Katalog, das heißt auf ihre Kinderfilme, auf ihre Animationsfilme. Und interessanterweise, weil du Disney erwähnst, es gibt ja eine ganze Kontroverse immer um Netflix und die Zwiespältigkeit, mit der Netflix mit den eigenen Produkten umgeht, wenn es um Kinoauswertung geht. Aber keiner redet von Disney. Die haben Fox gekauft, die haben eigentlich eine Monopolstellung im Kino. Und interessanterweise wird darüber nicht geredet, aber sie setzen zum Beispiel in Deutschland Kinobetreiber unter Druck, die dürfen die Filme nicht so spielen, wie sie wollen. Das wird alles überhaupt nicht thematisiert, aber interessanterweise haben hier die Disney-Filme gar nichts gerissen. Also auch im Filmbereich ist Disney absolut nicht nominiert, nur eben im Animationsbereich, dann für die Eiskönigin oder für Toy Story 4. Aber im Erwachsenenbereich in Anführungszeichen keine einzige Disney-Produktion zu sehen.
Jörg, abschließend noch ein Blick auf die Golden Globe Gala selber. Der britische Tu-nicht-gut Ricky Gervais moderiert wieder. Überhaupt gilt ja dieses Dinner, es ist ja ein Dinner, mit viel Alkohol als wesentlich gelöstere Veranstaltung zu den Oscars. Also ist es nicht wirklich eine Show?
Es ist manchmal wirklich sehr unterhaltsam. Also Ricky Gervais, der übertritt da schon das eine oder andere Tabuthema. Es ist eine Mischung aus unterhaltsam und skurril. Ich erinnere mich an eine Verleihung, da traten dann plötzlich die ganzen Töchter von Sylvester Stallone auf. Man hat sich auch gefragt, warum. Und da muss man mal abwarten, was dann in diesem Jahr so passiert.
Jörg Taschmann hören Sie Montag früh wieder bei uns im Programm bei Studio 9 am Morgen mit seiner Zusammenfassung der Golden Globes des Abends. Vielen Dank, Jörg.
Ja, gerne.
Im Filmklassiker Die Geschichte der Nana S. von 1962 sitzt die kürzlich verstorbene Schauspielerin Anna Karina im Kino und sie weint. Der Regisseur Jean-Luc Godard zeigt ihr Gesicht im Close-up. Dann sehen wir die Ursache dieses Weinens, den Stummfilm Die Passion der Jungfrau von Orléans. Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen, auch dort die Nahaufnahme und die Tränen im Gesicht. Seit Karl Theodor Dreyers Stummfilm interessieren sich regelmäßig die großen Regisseure eben für diese Legende, der Johanna von Orléans. Und zurzeit haben wir sogar eine Musical-Version im Kino des französischen Autorenfilmers Bruno Dumont. Anke Lewicke ist im Studio. Anke, was fasziniert denn einen Filmemacher an der Lebensgeschichte der Johanna von Orléans und die ja nicht nur als französische Nationalheldin verehrt wird, sondern auch die römisch-katholische Kirche als Heilige verehrt?
Naja, es gibt ja wenig historische Heldinnen und dann ist sie eben noch eine Kriegerin und eine Märtyrerin gewesen. Und die Sache ist ja, man kann sich auf der Leinwand so regelrecht an dieser Legende abarbeiten. Also man kann ihr Mysterium ergründen, aber gleichzeitig muss man es ihr ja auch lassen, weil es war ja auch ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Aura. Und natürlich ist es immer wieder spannend, sich zu fragen, wer war denn dieses junge Mädchen, dieses Bauernmädchen aus einem kleinen Dorf, das dann auf einmal eben mit dem Schwert für den König gekämpft hat, das diese Stimme von Gott vernommen hat. Und was ich ganz interessant finde, ist, je nachdem, wie man den Mythos interpretiert, ob du ihn jetzt modernisierst oder abstrahierst, ob du die Aura ergründest, kommen ja ganz unterschiedliche Filme zum Vorschein. Das ging schon 1900 los. Der Erfinder des fantastischen Kinos, Méliès, hat einen kurzen Film gemacht. Ihm hat es natürlich große Freude gemacht, die Erscheinung so handkoloriert zu zeigen. Dann gab es aber 1916 von Cecil B. Mill schon direkt so ein opulentes Geschichtsdrama. Ja, und auch die Deutschen 1935 haben den Mythos genommen, das Mädchen Johanna. Und das war dann ein Propagandafilm mit nationalsozialistischen Ideen. Das ging auch. Ja, aber meistens sind es doch natürlich französische Regisseure gewesen, die sich diesen Mythos vorgenommen haben.
Lass uns doch mal auf diese Neuinterpretation gucken, die Bruno Dumont gerade zu uns ins Kino gebracht hat. Die besteht ja aus zwei Teilen. Jeannette, die Kindheit der Jeanne d'Arc, so der Titel. Einige sagen Rockoper, die anderen sagen avantgardistisches Singspiel. Warum überhaupt diese Form?
Ja, wegen der Verfremdung. Und ich finde, das geht auch ganz gut auf. Also was Dumont möchte, ist ja entmythologisieren. Also nochmal Reset drücken und das Ganze von Neuem erzählen, aber trotzdem im historischen Gewand. Und er macht das eben auch mit Musik. Das ist ja teilweise Clubmusik, Rockmusik, um eben, ja, was machen Kinder und Jugendliche? Sie machen ja die Welt zum ihren Spielplatz und beharren dann aber auch auf ihren Visionen. Sie bauen sich ihre eigenen Regeln und Gesetze auf und sie stellen ja manchmal auch die richtigen Fragen. Und genau das passiert alles in diesem Film. Und dann kommt diese Musik hinzu, die sich wirklich manchmal, wenn sie dann Gott anruft, schon, ja, man ist befremdet. Ja, sie möchte von Gott die Kraft zurückhaben. Und das Interessante an diesem Film, und daraus entsteht das Spannungsfeld, der ist so durch die Musik so im Diesseits verankert, dass sich diese metaphysischen Fragen des Stoffes auch ganz von selbst einfach stellen.
Die teuerste Verfilmung des Jeanne d'Arc-Mythos kommt von Luc Besson, die man schon so als Action-Spektakel bezeichnen könnte. Bleibt da überhaupt noch Platz für den Mythos?
Nee, würde ich nicht so sagen. Also er nimmt, ja, der Regisseur von Nikita oder Leon, der Profikiller, nimmt einfach den Mythos, ja, um seine mädchenhaften Kriegerin mal wieder in Szene zu setzen. Und das kann er natürlich hier so in schöner, überhöhter Reinform machen. Da bleibt nicht viel übrig. Und dabei hätte das auch interessant werden können. Es gibt da ja, wo Mila Jovovich spielt ja hier Johanna und wie sie die Männer anhört, wenn man anführt, daraus hätte man auch eine Oper oder ein Musical machen können mit Madonna Like a Virgin, aber ja, sowas hat er sich nicht getraut. Ihm geht es also mehr um so einen Frauentypus. Interessanterweise hat auch Otto Preminger mal 1957 sich den Stoff vorgenommen und er hat ja immer neue Frauen erfunden, neue Frauenfiguren und er hat dafür Jean Seberg genommen. Ja. Und wollte einfach auch einen neuen Frauentyp einführen, die knabenhafte Frau mit den kurzen Haaren. Aber da blieb dann auch nicht viel vom Mythos übrig. Aber Jeanne Seberg hat trotzdem Karriere gemacht.
Ja, Seberg vor allem in der Nouvelle Vague-Szene. Also unsere Reise geht jetzt weiter rückwärts in der Filmgeschichte. Da sind die großen Regisseure, unter anderem Jacques Rivette, der sich auch der Jungfrau angenommen hatte. In Rivettes Kino ist es ja so, dass er sich immer an die Fersen geheftet hat, seiner Protagonisten, Männer oder Frauen, die vor allem so durch Paris gehen, flanieren, um zu versuchen, ihr Lebensgefühl irgendwie einzufangen. Welches Lebensgefühl hat er denn bei Jeanne d'Arc eingefangen?
Ja, vielleicht eine unendliche Einsamkeit. Und den Film hat er, was er ja in Interviews auch immer wieder gesagt hat, hauptsächlich für Sandrine Bonnaire gemacht, weil Sandrine Bonnaire verkörpert ihn für ihn so eine reine Schauspielerin, also die überhaupt kein Geheimnis so um was machen kann, die so eine Durchlässigkeit hat. Und genauso inszeniert er sie ja auch. Da wird das Innere alles im Körper von Sandrine Bonnaire ausgetragen. Also im ersten Teil ist sie immer ganz statisch, die Kämpferin im zweiten Teil, der dann auch der Verrat hat, bricht sie auch so mit ihrem Körper zusammen. Und ich finde das auch ganz interessant, dass durch diesen Körper der Schauspielerin eben diese Figur nochmal zum Medium wird, um diese ganze Geschichte noch einmal neu aufzurollen. Das macht er aber dann wieder so ganz spröde. Also Paris ist dann nur eine Mauer, der Krieg, nur 12 Männer, die kämpfen. Und das hat aber so eine sehr schöne Zeichenhaftigkeit, die die ganze Wucht des Stoffes auch nochmal entfaltet.
Also ist das das auch eine tolle Rolle für Schauspielerinnen, die sie herausfordern? Oder ist es nur so passiv, quasi den Plan des Regisseurs zu erfüllen?
Ja, es hängt, glaube ich, immer vom Regisseur ja. auch ab. Also beides auf alle Fälle. Aber es ist eine Herausforderung. Und ja, aber Ingrid Bergman hat ja auch Jeanne d'Arc gespielt. Davon ist zum Beispiel nicht viel übrig geblieben.
Kommen wir jetzt nochmal zu einem, der diesem Mythos wirklich ein Meisterwerk hinzugefügt hat, im Kino zumindest. Robert Bresson mit Der Prozess der Jeanne d'Arc von 1961. Aber auch nochmal zum Stummfilm von Karl Theodor Dreyer, Die Passion der Jungfrau von Orléans. Beides große, große Klassiker des Kinos. Warum?
Ja, Kino der Transzendenz. Ich meine, es waren beides gläubige Männer. Beide waren Theologie studiert, aber trotzdem waren sie jetzt nicht fromm oder kirchenhörig, sondern sie haben wirklich eben immer die religiösen Fragen verhandelt, die metaphysischen Fragen. Und das macht zum Beispiel Bresson ganz interessant. Er geht ja auf die Prozessakten von 1431 zurück und konzentriert sich dabei auf die ganzen Aufsagen, die Jeanne als Person betreffen.
Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Jurez de dire la vérité.
Je le jure.
Où avez-vous été baptisé?
Dans l'église de Don Rémy. J'ai appris de ma mère le Paternoster, l'Ave Maria et le Credo.
Dites à Paternoster.
Confessez-moi, je le dirai en confession.
Ja, sie erklärt da, wo sie herkommt, und das macht sie ganz sachlich. Und diesen sachlichen Tonfall behält der Film die ganze Zeit. Wir sehen hier ein junges Mädchen, was gegen die Kirche, gegen den Staat kämpft, dem Staat auch die Stirn bietet. Und das hat fast was Dokumentarisches, ist auch immer in der Totalen gefilmt.
Der letzte Name, der von Karl Theodor Dreyer, diesem Dänen, der auch ja den Horrorfilm quasi miterfunden hat. Da sehen wir nochmal einen Stummfilm, der natürlich mit dem größten Vorteil des Stummfilms arbeitet, den Gesichtern der Schauspieler. Und diese Nahaufnahme seiner Jeanne d'Arc, gespielt von Frau Falconi, gilt ja für heute als der Ursprung, quasi der erste richtig dramatische Close-up der Filmgeschichte.
Ja, es ist Wahnsinn, also wie er dieses Gesicht immer wieder fragmentiert. Du hast ja schon die Träne auf der Backe beschrieben, Auge. Dann sieht man aber auch eben das Publikum beim Prinzess immer so aufgelöst, die empörten Münder und alles. Und dadurch, dass er so das fragmentisiert, kommt eben keine Geschichte zusammen, keine Historizität. Und es dafür eine Gegenwärtigkeit. Und dann gibt es eben dieses eine Bild, wo man Jeanne d'Arc unten links den Kopf sieht und dann ist da die weiße Fläche. Und damit ist eben auch der Freiraum für uns Zuschauer geschaffen, eben diesen Stoff für uns zu interpretieren.
Anke Lewicke über die vielen filmischen Inkarnationen der Johanna von Orléans.
Top 5.
Ein junges Paar auf der Flucht vor der Polizei quer durch die USA. Das ist das Thema von Melina Matsukas Roadmovie Queen and Slim, der nächste Woche bei uns in den Kinos anläuft. In den USA rezipiert als afroamerikanische Version von Bonnie and Clyde, so wie sie Arthur Penn stilbildend in seinem Film von 1967 quasi geschrieben hat. Seitdem hat das Motiv der Outlaws auf der Flucht sich immer als sehr robuste Erzählung erwiesen, auch um von der Gesellschaft zu erzählen. Hartwig Tegeler mit den Top 5 über die Bonnie und Clydes gemäße Flucht über den Highway, steinige Gebirgspfade und selten einem Happy End.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Die sollen uns nicht erwischen. Was willst du damit sagen?
Los, fahr weiter!
Oh. Danke für diese Reise, egal wie sie endet.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Zwei Banditen von George Roy Hill, 1969.
Eine Richtung für die Flucht.
Wohin zieht sie denn diesmal?
Hier mit dem Pferd, nicht mit dem Cabrio. Könnte sein...
Bolivien.
Also nicht nur der schnurgerade Highway durch den Südwesten der USA, Road Movie Country, sondern ein gebirgiger Pfad, den Butch Cassidy und Sundance Kid nehmen. Die beiden sind ein ausgefuchstes Paar. Noch cleverer aber...
Was sind das für Kerle?
...sind die Verfolger gefährlich gut.
Menschenskind, lass das doch! Niemand kann auf Felsen Spuren verfolgen!
Das habe ich auch geglaubt.
Fast die Hälfte des Films...
Jedenfalls hat der Kerl unsere Spur.
...macht diese Verfolgungsjagd über Stock und Stein aus. Zermürbt machen sich Butch und Sundance schließlich auf nach... Eben.
Bolivien.
Da wird's aber auch nicht besser. Doch wenn sie nicht gestorben sind, das letzte Bild zeigt immerhin nicht den Tod der beiden, dann lebt die Legende der beiden charmanten Banditen immer weiter.
Platz 4. Badlands, zerschossene Träume von Terrence Malick, 1973.
Ein anderes Paar. Martin Sheen und Sissy Spacek. Kit, 25, Holly, 15. Er tötet ihren Vater. Sie fliehen durchs Land. Er mordet weiter. So nebenbei. Als die Polizei die beiden fasst, meint einer der Cops, Kit sehe aus wie James Dean. Noch eine Legende. Doch diese Flucht hat nichts Romantisches. Die Selbstverständlichkeit, mit der Kit mordet, hat nur etwas Dumpfes. Terrence Malick wühlt mit diesem Trip durch die Weiten der USA gnadenlos in dem Gewalttrauma dieses Landes.
Platz 3. Natural Born Killers von Oliver Stone, 1994.
Ein weiteres Killerpaar, Mickey und Mallory. Und der Journalist hat die Bilder.
Heute stehe ich am Highway 666. Für viele ist es eine schöne Strecke durch die amerikanische Landschaft. Aber für Mickey und Mallory Knox, die immer noch nicht gefasst sind, ist es buchstäblich eine süße Strecke des Mordes und des Chaos.
Oliver Stones Roadmovie ist wie die Speed-Variante von Badlands. Hektisch, sprunghaft, brutal, durchgeknallt, Ohren und Augen malträtierend. Mickey und Mallory, die Bonnie und Clyde-Variante des Medienzeitalters, ist auf Trip durch die Hölle, während die Kamera Bilder auf die heimischen Schirme schickt. Zerspiegel einer Gesellschaft und ihres Medienwahns, der sich an dem delektiert, was er kritisiert. Zynisch. Gefühlte Schnittfolge, wie immer bei Oliver Stone, eine Sekunde.
Ich rufe Sie wieder an, okay?
Miss Moyer, ich glaube nicht, dass Sie es nach Mexiko schafft.
Platz 2. Thelma und Louise von Ridley Scott, 1991.
Diesmal zwei Freundinnen. Louise hat den Kerl, der ihre Freundin auf dem Wochenendtrip vergewaltigen wollte, erschossen. Flucht in Richtung Süden, inklusive Ladenraub, weil Brad Pitt, jung und knackig, den beiden im Hotel die Kohle geklaut hat. Die feministische Variante des Roadmovies, in dem Susan Sarandon und Gina Davis die Zeile aus Kris Kristofferson's Me and Bobby McGee leben. Freiheit ist nur ein anderer Begriff, nichts zu verlieren zu haben. Ridley Scott bereitet diese Meer mit viel rotem Staub des Südwestens auf und wenn...
Los, fahr weiter!
Wenn dann das Ford Thunderbird Cabrio über die Klippen des Grand Canyon rast, ach, irgendwie schön kitschig. Und wie das dann auf die Tränendrüse drückt.
Platz 1. Galveston von Melanie Laurent, 2018.
Die Geschichte vom Ex-Auftragskiller, der jungen Prostituierten und ihrem Roadtrip nach Galveston, Texas. Roy hat zwei Probleme. Der alte Auftraggeber ist ihm auf den Fersen und er hat Rocky, die 19-jährige Prostituierte, an der Backe, inklusive ihrer kleinen Schwester Tiffany.
Schmeiß uns raus, wo du willst, aber sie bleibt jetzt bei mir.
Was war das für ein Schuss?
Er ist okay.
Wer ist er?
Mein Stiefvater. Er hatte Glück, ich habe in eine Wand geschossen.
Hat Rocky dann wohl dann doch nicht. Im Mittelpunkt steht bei Melanie Laurents Filmdebüt in guter alter Roadmovie-Tradition die Entwicklung der Beziehung zwischen einer jungen Frau, missbraucht von ihrem Stiefvater, und einem älteren Mann mit einer dunklen Vergangenheit.
Kann ich hier bleiben?
Roy, lass uns nicht.
Nein.
Am Ende sitzt Tiffany, jetzt eine erwachsene Frau, vor Roy.
Ich werde dir alles erzählen, alles, was passiert ist.
Rocky war nicht Tiffanys Schwester.
Das ist deine Mutter.
Das muss Tiffany noch erfahren, um ihren Frieden mit dieser Geschichte zu machen. Etwas, das Roy nicht vergönnt sein wird. Und Ben Foster geht hinaus in den großen Sturm, der aufgezogen ist am Ende der Flucht, am Ende dieses Roadmovies.
Soweit die erste Ausgabe. Vollbild 2020. Nach den 16 Uhr Nachrichten erfahren Sie dann, wie flexibel die Verkehrsregeln in Mexiko sind. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.